sehr aufmerksam zuzuhören. Wir müssen daraus heute eine geschlossene Veranstaltung machen, weil sich einige angekündigt haben. Was Näheres möchte ich nicht dazu sagen. Ja? Es darf keiner mehr rein, es wird sich einer draußen hinstellen und Sie bleiben auch am besten drin bis zum Schluss. Ja? Also ich glaube, wir sind so weit solidarisch und Sie haben es verstanden, um was es geht. Es geht um einiges, ja? Es war die einzige Möglichkeit, um diese Veranstaltung noch zu retten. Wer rausgehen will, muss das gleich machen. Wer noch rein will, Hans, wer noch rein will, vielleicht kannst du das sagen, der muss das auch gleich machen.
Nein, das lassen wir mal auf.
Nein, wir können jetzt da nicht.
Schon, aber gegen die Art, dann gehe ich raus. Weil ich lasse mich aus den Deutschen nicht zensieren und zu den
Hans, es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die kann ich dir jetzt nicht sagen.
Ja, ich weiß schon, aber wir machen uns nicht gefallen, dass wir uns zensieren lassen. Das geht doch nicht.
Deswegen sind wir ja alle hier.
Keine Diskussion, das sind Dinge zwischen Himmel und Erde, da rede ich jetzt nicht drüber, das können wir später dann drüber reden, ja? Ich darf jetzt Herrn Fritsche bitten, dass er den Herrn Kamers vorstellt.
Meine Damen und Herren, liebe Landsleute, der Arbeitskreis Sudetendeutscher Lehrer und Erzieher hat in seiner jahrelangen Arbeit die Erkenntnis bekommen, dass es sehr sinnvoll ist, in dieser Welt, in der an sich Deutsche und Tschechen so dicht beieinander wohnen, dass diese beiden Nationen nicht so verständnislos bar der Sprache des anderen nebeneinander leben. Sie wissen selbst vielleicht von eigener Beobachtung, dass heute in der Tschechischen Republik, vorher in der Tschechoslowakischen, sehr wenig Deutsch gesprochen werden konnte. Umgekehrt wird in Deutschland kaum Tschechisch gelehrt. Und ein Teil der Sprachlosigkeit zwischen beiden Nationen ist auch dieses daraus resultierende Unwissen umeinander geschuldet. Aus diesem Grund hat sich die Erzieherschaft auch zur Aufgabe gemacht, das, was Deutsche erfahren haben, zum Beispiel im Zuge der Vertreibung, eben zukünftigen Generationen zu hinterlassen. Das heißt, Zeitzeugenberichte über das hinaus zu verfassen, was uns die Generation in den 50er und 60er Jahren zwar hinterlassen haben, aber, wenn Sie das wirklich ermessen wollen, im Verhältnis zu dem, was dieses Geschehen in Mitteleuropa erzeugt hat, viel zu wenig. Deshalb gehen wir jetzt, nachdem wir in den letzten Jahren Bücher von Zeitzeugen verlegt haben, zum Beispiel dieses Buch Flucht, Vertreibung, Ansiedlung, Integration. Zeitzeugen berichten ihre Schicksale. Das ist noch rein deutsch. Zeigt in seiner Attraktion zum Beispiel, besonders hat sie herausgestellt, Zeitzeugen nicht nur der Tschechoslowakei oder des Sudetenlandes, sondern auch der anderen Vertreibungsgebiete vom Mainland bis nach Siebenbürgen. Das ist nur ein Ansatz. Wir wollen nun dazu übergehen, auch Zeitzeugenberichte der Form zu bringen, dass sowohl deutscher Text wie auch tschechischer Text in einem Buch vereint sind. Und wir haben festgestellt, dass in der Tschechoslowakei von heute potente Verleger vorhanden sind, die aus innerer Überzeugung solche Arbeit leisten können. Ich darf Ihnen heute einen dieser Verleger, Herrn Paul Kamarsch, aus heute Brünn vorstellen und möchte Ihnen hiermit gleichzeitig herzlich willkommen heißen. Willkommen, Herr Paul Kamarsch. 1980 in Troppau geboren, gehört also wirklich einer Generation an, die sogar bei der Wende noch nicht richtig Flügge war. Und deshalb freuen wir uns, dass er gerade in dieser Zeit, wo einer noch nicht richtig Flügge ist, zum Beispiel in der Tschechoslowakei und dann in der Tschechei Deutsch gelernt hat. So gut Deutsch, dass er sowohl die eine wie die andere Sprache mehr oder weniger perfekt das eine oder das andere spricht. Und er ist erfahren auf dem Gebiet, sowohl deutsche und tschechische Texte einwandfrei in Büchern zur Geltung zu bringen. Aus dem Grund haben wir ihn eingeladen und Herr Kamarasch, ich darf Sie bitten, das zu berichten, was Sie heute vorhaben.
Eine kleine Bemerkung vorweg, ich habe hier ein blinkendes Wasser, also ich hoffe, während meines Vortrages passiert akustisch nichts und was ist das noch? Meine lieben Damen, meine werten Herren, liebe Landsleute, der Titel meines heutigen Vortrages heißt laut der Einladung Situation in der Heimat verbliebenen Landsleute. Nun, im Frühjahr 2013, wo ganz Europa mit sehr ernstzunehmenden Entwicklungen konfrontiert wird, wäre es mir ein bisschen kurz gefasst, ohne tieferen Einblick in die komplexen Zusammenhänge nur über die Heimatverbliebenen zu sprechen. Und das Thema müsste in diesem Fall eigentlich ziemlich schnell abgehandelt sein. Ich möchte daher den Bogen viel weiter spannen, denn die aktuelle Lage bietet jede Menge interessanter Gedankenansätze, die letztendlich zum grundlegenden Wandel auch in der sowjetendeutschen Sache führen können. Ich sage es ganz offen. Ich bin mittlerweile zu der Auffassung gelangt, dass man nur durch gemütliche ein paar Mal im Jahr stattfindende Stammtischdiskussionen, wo allerdings keine neuen Erkenntnisse oder Lösungsansätze beleuchtet werden, nicht viel erreichen kann. Und selbst ein starres Beharren auf den, wenn auch durchaus berechtigten Argumenten, die das Unrecht der Vertreibung an den Pranger stellen, bringt uns auch nicht viel weiter. Daher werde ich die mir eingeräumte Redezeit über die, also für die Analyse der Ursachen für den einzementierten Ist-Zustand der sudetendeutschen Frage nutzen. Und dabei auch versuchen, einige neue Impulse für die Zukunft zu setzen. Denn ich bin nach wie vor der Meinung, dass es grundsätzlich keine Aufgabe ohne Lösung gibt, wenn man nur bereit ist, sich von alten Gedankenmustern zu trennen und die Möglichkeiten einer neuen, zielführenden Herangehensweise von Grund auf zu überlegen. Sofern man die Entwicklungen der sudetendeutsch-tschechischen Beziehungen in den letzten Jahren mit kritischem Auge beobachtet hat, konnte man feststellen, dass sich, welche Überraschung, so gut wie gar nichts geändert hat. Nicht etwa was die offiziellen Positionen oder Erklärungen der jeweiligen politischen Führungsrepräsentanten anbelangt. Nein, da hört man schon Worte wie Versöhnung, alte Spuren, neue Wege. Da werden sehr wohl gemeinsame von der EU finanzierte Ausstellungen in sicherlich wohlmeinender Absicht veranstaltet oder dergleichen. Wenn man aber genauer hinschaut, kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, als ob es der eigentliche Auftrag der in den obersten Gefilden agierenden Interessensvertreter auf beider Seiten wäre, die altbekannten gegenseitigen Vorwürfe immer wieder aufs Neue gebetsmühlenartig herunterzurattern, sowie die jeweilige Gegenseite mit einer harschen Aussage hin und wieder ein bisschen zu provozieren. Jedoch das wirklich heiße Eisen, dass der permanenten Stagnation der Fortentwicklung der sudetendeutschen Angelegenheit meiner Meinung nach zugrunde liegt, möglichst nicht zu berühren. Dann braucht man sich nicht wundern, dass viele betroffene Sudetendeutsche, die eine maßgebende Veränderung der bisherigen tschechischen Haltung anstreben, dazu neigen können, entmutigende Gedanken zu hegen. Etwa, dass bereits eher alles gesagt worden sei und der eigentliche Fortschritt nur deswegen ausbleibe, weil er die Tschechen bis auf eine Handvoll Sympathisanten allesamt halten und trotziger Ignoranten oder überheblicher Nutznießer des größten Raubes des 20. Jahrhunderts ein. Was den Otto-Normalverbraucher anbelangt, mag dieses unschöne Bild auch tatsächlich stimmen. Dennoch sollten wir uns umso intensiver damit beschäftigen, welches Totschlagsargument die befürwortete Wendeschlägerin und die sonstigen Leugner Warenleute, das an den deutschsprachigen Böhmen, Mähren und Schlesien der gewinnenden Völkermann lässt, stets parat haben, mit dem sie jeglichen, wie auch immer völlig legitimen Einwand einfach vom Tisch wegen können, wenn es in den Kram passt. Denn wenn wir dieses Instrument, das den Verteidigern des Heimatraubes nach wie vor die Oberhand bei der sachlichen Auseinandersetzung zusichert, zuerst einmal identifizieren, dann können wir auch nach Möglichkeiten suchen, wie sich dieses Instrument bewältigen bzw. entkräften lässt. Die Enthüllung dieses Totschlagsargumentes liegt ohne langes Herumrätseln klar auf der Hand. Wenn man sich nur die typische Abfolge des bisherigen sudetendeutsch-tschechischen Diskurses vor Augen führt. Die Heimatvertriebenen stellen berechtigte Ansprüche, die tschechischen Entscheidungsträger mit entsprechender Unterstützung der vom Staat bezahlten Historiker schlagen diesen mit dem Hinweis aus, dass der Transfer der deutschsprachigen Bevölkerung ja nur die mildere Strafe für die deutschen Verbrechen gewesen sei, wie es auch der neue Staatspräsident Zeman wiederholt auf schäbigste Weise letzthin zum Ausdruck gebracht hatte. Die deutsche Seite rudert sofort zurück und versucht krampfhaft, auch nur den kleinsten Beweis hervorzukramen, der belegen soll, dass der einfache Deutsche bitteschön immer gegen den bösen Hitler gewesen ist und mit dem NS-Regime nichts am Hut hatte. In den meisten Fällen münden solche Bemühungen dann üblicherweise in eine Überbetonung der einen oder anderen Form des deutschen Widerstandes gegen den Nationalsozialismus im Rahmen des geschichtlichen Erinnerns. Dann kommen aber durch die Hintertür die bekannten Fotos daher, auf denen die deutsche Bevölkerung von Komotau, Aussig oder Reichenberg die Wehrmacht bejubelt. Und damit ist die Diskussion schnell wieder zu Ende. Das Totschlagsargument ist also in der Tat, wen wundert's, die altbewährte Nazikeule, eine perfide, inhaltslose Mogelpackung, wie ich Ihnen noch demonstrieren werde. Und genau hier, meine sehr verehrten Damen und Herren, muss man den Hebel ansetzen. Denn gerade in der zurechtgestutzten, teilweise sogar völlig herbeigedichteten Darstellung der Protektoratsgeschichte schlummert eben das probate Totschlagsargument der Benesch-Anhänger, mit dem sie den Völkermord der Sudetendeutschen moralisch immer zu rechtfertigen wissen. An dieser Stelle sollte also die Frage erlaubt sein, warum haben sich bis heute die sudetendeutschen Historiker oder sonstige sudetendeutsche Interessensvertreter blindlings auf die offizielle Siegergeschichtsschreibung betreffend Protektorat verlassen? Diese Frage muss gestellt werden können, denn der Fokus der sudetendeutschen bzw. unsere Volksgruppe nahestehenden Historiker war ohnehin fast ausschließlich auf den Zeitraum nach dem sogenannten Prager Aufstand 1945 oder auf die Geschehnisse zwischen 1918 bis 1938 in der ersten tschechoslowakischen Republik gerichtet. In Wirklichkeit ist der Wissensstand bezüglich der Protektoratszeit heutzutage in der Tschechei schon viel weiter als auf der Seite der Heimatvertriebenen. Kritische Fragen werden gestellt. Und zwar nicht nur von der Seite, die mit den Sudetendeutschen sympathisiert. Und was ist der inhaltliche Kern dieses lumpigen Totschlagsargumentes? Naja, lassen Sie mich jetzt bitte Klartext reden. Von den meisten Vertretern der offiziellen tschechischen Geschichtsschreibung wird nach wie vor beharrlich an der These festgehalten, wonach über der gesamten tschechischen Bevölkerung nach dem deutschen Endsieg das unerbittliche Schicksal einer physischen Ausrottung des tschechischen Volkes bzw. der zwangsweisen Umsiedlung nach Sibirien oder sonst wohin geschwärzt habe. Diesen Völkermord sei die tschechische Nation allerdings nur dank der Tatsache entgangen, dass deren Angehörige vom Reich unbedingt für die Rüstungsindustrie und Kriegswirtschaft benötigt wurden. Einer der bekanntesten tschechischen Historiker, Jan Bejulis, der von Seiten der öffentlich-rechtlichen Fernseh- und Rundfunkanstalten ungewöhnlicher Raum für seine Meinungsäußerungen geboten wird, pflegt zu behaupten, die Tschechen hätten ihre im Vergleich mit der jüdischen Bevölkerung wesentlich günstigeren Lebensbedingungen im Protektorat eben dem erwähnten deutschen Bedarf an Arbeitskräften zu verdanken. Sonst hätte sie nämlich letztendlich auch das traurige Schicksal von Juden und Polen ereilt. Die Versuche der tschechischen Historiografie, die Judenfrage im Protektorat den nationalsozialistischen Umvolkungsabsichten im böhmisch-mährischen Raum gleichzusetzen, sind uralt und bezwecken im Grunde nur eines: die Vertreibung und den Völkermord an den Sudetendeutschen in Anbetracht einer angeblich geplanten Endlösung der tschechischen Frage in den Schatten zu stellen. Man glaubt, die deutsche Reichsregierung habe die Tschechen als rassisch minderwertig angestuft und das tschechische Volk werde nach dem Einzug der Deutschen samt und sonders genau das gleiche Schicksal ereilen wie die Juden. Vor diesem zu Recht manipulierten Hintergrund verpufft jegliche Argumentation mit dem Hinweis auf eine ungerechte Kollektivschuld bezüglich der Vertreibung und Enteignung der sudetendeutschen Volksgruppe natürlich nichts. Was passiert aber, wenn man die tschechische Öffentlichkeit, aber auch viele in dieser Hinsicht wirklich leider Gottes nichts ahnende vertriebene Landsleute mit folgenden Fakten konfrontiert und sie fragt: Wussten Sie von der Existenz einer tschechischen, nach dem Vorbild der Hitlerjugend aufgebauten Massenjugendorganisation, dem tschechischen Kuratorium für die Jugenderziehung in Böhmen und Mähren? Sind Ihnen die Hintergründe und Absichten, die damit von den damaligen NS-Machthabern bezweckt wurden, bekannt? Etwa die Umerziehung, ich zitiere, der arischen tschechischen Jugend nach deutschem Vorbild bzw. zum sogenannten Reichsgedanken. Ist Ihnen der Begriff reichstreues tschechisches Nationalbewusstsein geläufig? Haben Sie jemals eingehende Berichte über unzählige Massenveranstaltungen, die das Kuratorium gemeinsam mit Führungskräften der Hitlerjugend organisiert hat, zu Gesicht bekommen? Und wussten Sie, dass die Aktivitäten des damaligen Kuratoriums nach anfänglichen Berührungsängsten allmählich breite Zustimmung und Akzeptanz in der tschechischen Öffentlichkeit gewinnen konnten? Wussten Sie, dass sich die tschechischen Jugendlichen ein Beispiel an der deutschen Jugend nehmen sollten und ähnliche Einrichtungen, die für die HJ-Mitglieder vorgesehen waren, für die tschechische Jugend errichtet wurden? Und zwar ausdrücklich auf Wunsch der höchsten deutschen Führungsstellen und in deren Sinne. Wussten Sie, dass die tschechische Jugend massenhaft freiwillig an literarischen und künstlerischen Wettbewerben, veranstaltet durch die deutsche Wehrmacht, teilgenommen hatte? Wussten Sie, dass für das Schuljahr 1945-46 ursprünglich auch die Aufnahme der Hilfe geeigneten tschechischen Jungen in die Napola-Schulen vorgesehen war? Wussten Sie, dass Tausende von tschechischen Männern zur Wehrmacht einrückten? Wussten Sie, dass es im Protektorat sogar, ich zitiere, Gesetze zum Schutze des tschechischen Blutes gegeben hat und diese auch tatsächlich angewendet wurden? Wussten Sie, dass nach der umstrittenen Schließung der tschechischen Universitäten eine hohe Zahl von Tschechen an den besten deutschen Universitäten im Reich studieren durfte und dass weitere Tausende von Tschechen ihr Interesse für ein Studium im Reich zeigten und dass der Bedarf an tschechischen Studierenden im Reich gegen Ende des Krieges sogar anwuchs und deren Zahl erhöht werden sollte? Wie passt das alles mit dem propagierten Bild einer angeblich geplanten Ausrottung des slawischen, tschechischen Untermenschentums zusammen? Macht man derartige Dinge mit einem Volk, das zur Eliminierung bestimmt ist? Hätte man sich auf deutscher Seite damals tatsächlich so viel materiellen und zeitlichen Aufwand angetan, wohlgemerkt mitten im Krieg, nur um die tschechische Jugend, und zwar möglichst flächendeckend, also die gesamte tschechische Jugend, von dieser neuen Art der Erziehung im nationalsozialistischen Sinne zu erfassen und sie auf neue Bahnen zu leiten? Hätte man sich damals auf deutscher Führungsebene tatsächlich den Kopf darüber zerbrochen, wie denn nun diese tschechische Jugend am effektivsten und tiefgreifendsten in diesem Sinne geistig zu beeinflussen sei? Hätte man der tschechischen Jugend damals exakt dieselben Ideale und Werte vermittelt wie der deutschen Jugend und sie lieber nicht gleich in Nihilismus, Undiszipliniertheit, Dekadenz und ungesunde Lebensweise schwächeln und langsam dahin vegetieren lassen? War denn aus damaliger Sicht eine starke aus damaliger Sicht natürlich, starke, gesunde, schöngeistige und reine, ideale und wertevertretende und lebende nationale Jugend nicht die beste Garantie für den Fortbestand eines Volkes? Natürlich darf man auch hier nicht den gänzlichen Hintergrund dieser vorgesehenen Erziehung der tschechischen Jugend im Dritten Reich außer Acht lassen oder ihn gar verschweigen. Nämlich die geplante allmähliche Umvolkung der Tschechen und deren endgültige Umerziehung zum Reichsgedanken. Und selbstverständlich stieß die neue, von den Nationalsozialisten überaus geförderte tschechische Jugendorganisation bei der eigenen Bevölkerung anfänglich teilweise auf dabei Ohren, teilweise auf Misstrauen. Zurückhaltung. Übrigens auch ein geläufig gebrauchter Einwand unter den tschechischen Historikern. Allerdings müsste man an dieser Stelle auch gleich bedenken, dass die äußeren Voraussetzungen für eine Umerziehung des tschechischen Volkes zum damaligen Zeitpunkt, wo die Jugendarbeit erst ihren eigentlichen Anlauf nahm, nämlich 1943-44, denkbar schlecht waren. So war den meisten Tschechen nach den Ereignissen in Stalingrad offenbar mehr oder weniger klar, dass der Krieg nicht mehr lange dauern dürfte und mehr siegen würde, das ließ sich schon damals erahnen. Unter diesen Umständen hat es der weitaus größte Teil der tschechischen Bevölkerung bevorzugt, möglichst nicht aufzufallen und sich loyal zu verhalten, um also nur noch das Kriegsende abzuwarten. Dennoch ist es überraschend, und hier möchte ich betonen, dass es sich um im deutschen Sprachraum vollkommen unbekannte Tatsachen handelt, dass der Anteil der tschechischen Zivilbevölkerung an den Aktivitäten des besagten Kuratoriums, zum Beispiel an den großzügigen und auf freiwilliger Basis besuchten sportlichen und kulturellen Großveranstaltungen und Kundgebungen mit politischem Hintergrund, oft überwältigend gewesen ist. Es handelt sich um dunkle, logischerweise nicht herzeigbare Kapitel der tschechischen Zeitgeschichte, die über sehr lange Jahrzehnte von der tschechischen Historiographie vollkommen tabuisiert wurde. Auf diese Erscheinungen und geschichtliche Tatsachen, nämlich auf Tschechen, die ihren rechten Arm zum Hitlergruß erhoben, ist die offizielle tschechische Historiographie naturgemäß alles andere als stolz. Stattdessen war man in der Tschechei, und das ist eigentlich bis heute krampfhaft bemüht, die Bedeutung des tschechischen Widerstandes im Zweiten Weltkrieg über zu betonen, letztlich mit einer optischen Änderung. War es für die kommunistischen Historiker vor 1989 verständlicherweise der kommunistische Widerstand, dem die weitaus größte Bedeutung zugemessen wurde, während für die heilig attentierte und wenig mehr Spott als Anerkennung übrig blieb, verhält es sich heutzutage genau umgekehrt. Es vergeht kein Tag, an dem die tschechischen Medien nicht über die heroischen Taten der heilig attentierte oder irgendwelche tschechischen Flugzeugpiloten im britischen Dienst berichten, während der Anteil der sowjetischen Armee an der Eroberung und Besetzung des böhmisch-mährischen Raumes kaum eine Erwähnung wert ist und die offiziellen Staatsfeiern der sogenannten Befreiung inzwischen von Prag nach Pilsen verlegt wurden, da ja Pilsen 1945 von den US-Amerikanern, nicht von den Russen besetzt worden ist. Der neue tschechische Zeitgeist ist bemüht, sich der kommunistischen Altlast möglichst zu entledigen. Jedoch hat auch der neue Zeitgeist mit dem vor 1989 herrschenden eines gemeinsam. Gewisse Aspekte und Kapitel der Protektoratszeit werden systematisch unter den Teppich gekehrt. Und dieser auf tschechischer Seite unter veränderten Prioritäten gepflegte Zeitgeist findet wunderbarerweise einen bedeutenden natürlichen Verbündeten auf der anderen Seite, nämlich jenen Zeitgeist, der die Historiker aus dem deutschsprachigen Raum vor einer eigenen, unabhängigen oder gar kritischen Erforschung der tschechischen Protektoratsgeschichte zurückschrecken lässt. Und wer sonst, wenn nicht gerade tschechische oder deutsche bzw. österreichische Historiker, sollten noch an dieser Etappe der deutsch-tschechischen Beziehung überhaupt interessiert sein? Von einigen sehr wenigen Ausnahmen abgesehen, wird sich kaum ein Außenstehender, sprich ein französischer, britischer oder italienischer Historiker, für diese geschichtliche Materie begeistern. Also an diesem Beispiel sieht man in klarer Deutlichkeit, dass es nichts anderes als die schmutzige Nazi-Keule ist, die das perfide Machwerk der Nutznießer der Vertreibung der Deutschen aus ihrer Heimat zusammenhält und beschützt. Auf alle diese vorhin gestellten Fragen gibt es bereits klare, mit unumstößlichen Archivbeweisen belegte Antworten. Und alle wurden bereits und werden auch in Zukunft an die Öffentlichkeit gebracht. Dafür soll zum Beispiel mein Kollege Lukas Wehr, Privathistoriker, Begründer und Chefredakteur des gesellschaftskritischen Internetmagazins Nasch Wehr, auf Deutsch Unser Weg, der sich mit der Richtigstellung der auf das Gebiet des böhmisch-mährischen Raumes bezogenen Geschichte der Jahre 1918 bis 1945 eingehend und ergebnisoffen befasst.
Wie heißt der?
Lukas Wehr, der Sie anwesend. Das ist der Herr Kollege. Kollege Wehr kam übrigens 1972 im südböhmischen Neuhaus zur Welt und auch seine Familiengeschichte blieb durch die tragischen Nachkriegsereignisse zum Teil insofern nicht unberührt, als dass ein Teil seiner Vorfahren väterlicherseits aus Buchen bei Neuhaus vertrieben wurde und seinen Großeltern vom kommunistischen Staat Verwandtenbesuche in Baden-Württemberg jahrelang zuerst bewilligt werden mussten. Das erwähnte Nachrichtenportal Maschmier, welches bereits auf eine beachtliche Leserzahl von 20.000 tschechischen Lesern im Monat zurückblicken kann, behandelt diese heiklen Themen auf höchstem geschichtswissenschaftlichem Niveau und zieht dabei Schlussfolgerungen, die gestützt durch stichhaltige Argumente sowie Originalbeweise aus den Archiven kräftig an der offiziellen tschechischen Geschichtsschreibung im Hinblick auf die sudetendeutsche Frage kratzen und welche die Fundamente der billigen, nazilastigen Pseudo-Argumentation von Befürwortern der Benesch-Dekrete ordentlich ins Wanken bringen. Hinzu kommen noch die Aktivitäten meiner Wenigkeit. Als wir mit dem von mir sehr geschätzten Herrn Dr. Alfred Obermann im Frühjahr 2012 gemeinsame Pläne geschmiedet hatten, durch die Herausgabe sudetendeutscher Bücher in meinem Verlag in Brünn der Stimme der Heimatvertriebenen im Herzen der Tschechei Gehör zu verschaffen, wusste zu dem Zeitpunkt keiner von uns, wie der tschechische Buchmarkt darauf reagieren wird. Man hätte meinen können, dass die sudetendeutschen Autoren mit ihren Schriften automatisch auf Ablehnung stoßen müssen oder dass sie bestenfalls völlig ignoriert werden würden. Das Gegenteil ist jedoch der Fall. Mehr als zwei Drittel der Erstauflage des Buches München Abkommen und das Schicksal der Sudetendeutschen, das wir in tschechischer Übersetzung im Oktober 2012 auf den Markt gebracht haben, sind bereits abverkauft worden. Der von Herrn Dr. Mirtes und Dr. Obermantling herausgegebene sudetendeutsche Atlas Unvergessene Heimat Sudetenland, den wir in zweisprachiger deutsch-tschechischer Fassung erst gestern als frische Neuerscheinung unseres Verlages auf den Markt gebracht haben, vermittelt dem tschechischen Leser in bildhafter Form, was es mit einer positiven, deutsch geprägten kulturellen Bereicherung auf sich hat, auf die man letztendlich bewusst oder unbewusst jeden Tag zurückgreifen kann. Gleichzeitig aber dokumentiert der Inhalt des Buches anschaulich, welche verheerenden Auswirkungen eine komplette Ausradierung des Urhebers dieser Bereicherung für die Zerstörer selbst haben kann. Also, Sie sehen, meine sehr verehrten Damen und Herren, da wird etwas gemacht, und zwar direkt im Herzen und vermittelst die Sprache des Vertreiberstaates. Und Sie sehen auch, dass die Bereitschaft des tschechischen Lesers, sich auch bisher völlig unbekannte, in einigen Fällen sogar sehr unbequeme Fakten zu Gemüte zu führen, unübersehbar ist. Darüber hinaus konnten wir angesichts der Lesebriefe oder der Struktur der Freundesgemeinde im Sozialnetz Facebook feststellen, dass sich die Leserschaft sowohl bei Nasch Wehr als auch bei dem Verlag vorwiegend aus jungen Menschen zusammensetzt. Das ist uns sehr wichtig und erfüllt uns bei unseren Bemühungen mit positiver Energie und Genugtuung. Weil es gerade die kommenden jungen Generationen sind, die eine Verbesserung der Lage in unserem Sinne zu Wege bringen können.
Genau.
Seien wir doch ehrlich, die ganzen alten Semester, seien es die Aktivisten der chauvinistisch-pseudonationalen Kreise, seien es die sogenannten Kriegsveteranen der tschechischen Auslandsarmee oder seien es die Verehrer der sogenannten Aufständischen, ja, die zum Kriegsende heldenhaft in die Reihen der zurückziehenden deutschen Soldaten beim sogenannten Prager Aufstand geschossen haben oder deren Truppen den Weg beim Rückzug aus der Stadt verbarrikadierten oder wenn wir auch nur die blinden Anhänger dieser dubiosen Gruppierungen nehmen, deren einzige weltanschauliche Substanz auf einem blanken, vom Neid erfüllten deutschen Hass beruht. Diese Leute können und wollen wir nicht überzeugen. Sie dürfen gar nicht über ihren eigenen Tellerrand hinausschauen. Weil die meisten, von ihnen ja bis heute direkt oder indirekt Nutznießer der Vertreibung sind. Ein etwaiges Bekenntnis zu ihren eigenen Verbrechen würde ihnen den Boden, auf dem die Rechtfertigung des Landraubes steht, schlagartig unterminieren. Das wissen Sie auch selbst nur zu gut. Hier sollten wir also unsere kostbare Energie eben nicht verheizen. Folglich sollten sich alle, die den ewigen Zwist und Hader zwischen Deutschen und Tschechen mit greifbaren Konsequenzen aus der Welt schaffen wollen, vor allen Dingen auf die heranwachsenden Generationen konzentrieren, weil letzten Endes sind die beiden Völker Mitteleuropas, also die sowohl Deutsche als auch Tschechen, doch identischen Herausforderungen und herannahenden gesellschaftspolitischen Änderungsprozessen in Europa ausgesetzt. Wenn man sich mit jungen Tschechen zum Beispiel beim Sport unterhält oder mit ihnen abends im Lokal über Gott und die Welt plaudert, ist es erstaunlich, wie viele von ihnen den Aussagen der Machthaber, aber auch der Massenmedien keinen Glauben mehr schenken. Die endlosen Korruptionsaffären oder die Geschichten über die mafiosen Verflechtungen von der kleinsten Gemeinde bis hin zu den obersten Etagen der Staatsführung, die mittlerweile zur alltäglichen Berichterstattung der tschechischen Presse geworden sind, die um sich greifende soziale Unsicherheit, eine steigende Arbeitslosigkeit, der Sittenverfall, die reine hedonistische Konsumorientierung als höherer Lebenssinn, ja, auf der anderen Seite, oder aber die Sehnsucht nach einer sinnvollen Beschäftigung, nach Halt, nach Sinn und Idealen auf der anderen Seite, erzeugen bei vielen jungen Menschen eine grundsätzliche Abneigung gegen die etablierte Politik, die letztendlich auch antideutsche chauvinistische Inhalte vertritt. Diese Zusammenhänge muss man sehen. Und sind diese dekadenten Auswüchse etwa eine Besonderheit, die sich nur auf den postkommunistischen Staat, aktuell genannt Tschechische Republik, beschränken? Mitnichten. Die ganze Europäische Union entlarvt sich allmählich als eine marode Kiste, als ein aus leeren, inhaltslosen Phrasen bestehendes Lückengebäude. Stichwort Euro. Es ist ein Lückengebäude, das aus tönernen Füßen steht. In allen Ländern der EU sehen wir mehr oder weniger die gleichen Verwerfungen, die nun auch in der Tschechei ihre Spuren hinterlassen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, in einer solchen Zeit müssen sich beide Völker, sowohl die Tschechen als auch die Deutschen, umso intensiver ihre gemeinsamen kulturellen Wurzeln besinnen und dadurch neue schöpferische Kräfte bilden, die den allgegenwärtigen, quer durch Europa wütenden Ungeist der nationalen Entfremdung, der kulturellen Entwurzelung und der verödenden Identitätslosigkeit einen Riegel vorschieben. Den jungen Tschechen müsste also ohne irgendein überhebliches Vokabular vermittelt werden, dass der wesentliche sudetendeutsche Beitrag zu dem kulturellen Reichtum, auf den er im Jahre 2013 in seiner Heimat so stolz sein kann, nicht von der Hand zu weisen ist. Der junge Tscheche soll begreifen, dass in einem nicht unüberträchtigen Teil seines Wesens deutsche Bestandteile vorhanden sind. Er soll sich einmal veranschaulichen, wer ihm, mal abgesehen von der Sprache, näher steht, ein Niederösterreicher, ein Bayer, ein Franke, ein Sachse oder wirklich etwa ein Angelsachse, eine Rumäne, ein Ukrainer oder ein Bulgare. Stichwort, wir sind ja alle Slawen, nicht? Man muss doch ganz klar sagen, in keinem anderen Volk in Europa, welches sich so, also offiziell so krampfhaft vom Deutschtum distanziert, sind gleichzeitig so viele deutsche Wesenszüge vorhanden, als eben im tschechischen Volk. Oder vielmehr etwa ein Jiří Niedermayer oder Robert Leibner oder Martin Weinhaber oder Frankische Preisler das Gegenteil beweisen. In diesem Zusammenhang darf an die Worte eines hochrangigen Stellvertreters des besagten Kuratoriums, Jan Pipota, erinnert werden, der im Bereich der geistigen Erziehung der tschechischen Jugend federführend war. Und in einem Referat, dessen deutsche Übersetzung auch Karl Hermann Frank vorgelegt wurde, im Jahre 1943 zu Papier brachte, ich zitiere: Böhmen und Mähren ist das gemeinsame Vaterland für die Tschechen wie für die Deutschen. Deutsche, die hier geboren und aufgewachsen sind, haben unser Vaterland ebenso lieb wie wir Tschechen. Und wir haben den gleichen Wunsch, einen der vollkommensten Faktoren unseres Reiches zu bilden. In Böhmen und Mähren kann und muss Tschechen und Deutschen eine gemeinsame, glückliche und zufriedene Zukunft gesichert werden. Wir müssen uns unserer Verpflichtungen bewusst sein, die uns die große Geschichte des Heimatlandes, aufgebaut durch berühmte Taten und Kleinarbeit von Millionen unserer tschechischen und deutschen Vorfahren, auferlegt. Ein Blick in die Vergangenheit erfüllt uns mit Stolz. Durch die Zusammenarbeit der Tschechen und Deutschen ist unser ganzer Kulturreichtum entstanden. Ich zitiere weiter. Tschechen und Deutsche lebten in der Vergangenheit nicht kalt und fremd nebeneinander, sondern sie traten in natürliche, verwandtschaftliche Beziehungen zueinander. Davon zeugt eine Reihe deutscher Namen bei Tschechen und tschechische Namen unter den Deutschen. Viele nahe Verwandte unserer tschechischen Kameraden kämpfen heute als deutsche Soldaten für die Verteidigung Europas. 10 Jahrhunderte des Zusammenlebens mit den Deutschen im gemeinsamen Vaterland machen aus uns ein neues Volk. Ausdauernd, arbeitsam und geistig hochstehend. Wir haben weltanschaulich und charaktermäßig sowie in unserer Lebensart nichts mehr mit den übrigen slawischen Völkern des Ostens und des Balkans gemeinsam. Der Tscheche und der Pole sind einander fremd. Die verwandte Sprache ist nicht imstande, die Verschiedenheit des Blutes zu übertäuben. Dafür aber ist ein Tscheche von einem Deutschen, wenn er nicht spricht, kaum zu unterscheiden. Wir unterscheiden uns nur durch die Sprache, schrieb damals der Herr Pipota. Die Lebensweise und Denkungsart, ich zitiere weiter, ist die gleiche. Böse Zungen erzählen, dass wir im Reich entnationalisiert werden sollen. Im Gegenteil, die tschechische Jugend pflegt im höchsten Grade das Gefühl für ihren wahren Volksschatz. Dieser Volksschatz besteht in unseren Volksliedern, Volkssprüchen, Gebräuchen, wie in unserem ganzen Brauchtum. Zitat Ende. Nur nebenbei sei erwähnt, dass die eben zitierten Ausführungen des damaligen tschechischen Jugendführers auf ausdrückliche Zuneigung des Prager Sicherheitsdienstes stießen und sich dessen Chef, Walter Jacobi, gemeinsam mit etlichen HJ-Jugendführern beim Staatsminister für die Förderung dieser tschechischen Nationalidee und dieses tschechischen Nationalbewusstsein im Sinne dieses Textes stark machte. Letztendlich verrät dieses von den tschechischen Historikern absolut unbeachtete Archivmaterial wieder einmal, was es mit den angeblichen NS-Eliminierungsabsichten in Bezug auf das tschechische Volk auf sich hatte. Wir sehen also, dass die Vorstellung einer wiederbelebten Annäherung der Deutschen und Tschechen unter vorgenannten Gesichtspunkten gar nicht so weit hergeholt ist. Und gerade in diesem Sinne bemühen wir uns und in vielerlei Hinsicht auch viele mit uns kooperierende, gleichgesinnte Enthusiasten, durch kompromisslose, dogmenfreie Aufklärung die hellsten jungen tschechischen Köpfe für den gemeinsamen Weg der Rückbesinnung auf gemeinsame Werte zu gewinnen. Und wenn wir schon an dem Punkt angelangt sind, wo der Begriff Rückbesinnung auf gemeinsame Werte seine Erwähnung findet, sollte man auch mit Blick in die Zukunft an das wichtige Werkzeug der praktischen Annäherung von zwei verschiedenen Volksgruppen erinnern, an die Sprache. Die Sprache ist mehr als ein bloßes Kommunikationsmittel. Sie ist mehr als ein bloßes Medium zur wechselseitigen Verständigung. Sprache befördert den Gedankenaustausch. Die deutsche Sprache, nicht ohne Grund als die Sprache der Dichter und Denker bezeichnet, war auf dem gesamten Staatsgebiet der heutigen Tschechischen Republik aber Jahrhunderte hinweg die zweite Landessprache gewesen. Auch wenn davon die tschechischen Geschichtsschulbücher keine Notiz nehmen, wissen wir heute, dass etwa der berühmte tschechische Wiederbeleber, der in die Geschichte als Vater des tschechischen Volkes eingegangen ist, Frankische Palacki, seine Kinder zu Hause auf Deutsch aufgezogen hat. In seiner Küche wurde morgens also nicht Dobre Rano gegrüßt, sondern Guten Morgen. Das weckt nicht gerade den Eindruck, dass dieser hochgebildete und in Wien, Prag und München hoch angesehene Persönlichkeit im Rahmen der sogenannten nationalen Wiedergeburt der Tschechen nur Ziele idealistischer Natur verfolgt hatte. Im Frage, warum der Präsident des Slawenkongresses mit seinen Kindern ausschließlich Deutsch spricht, sei in diesem Sinne lieber dahingestellt. Wenn man bedenkt, dass die tschechischen Intellektuellen des 18., 19., aber auch der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts die deutsche Sprache vollkommen selbstverständlich als zweite Muttersprache betrachtet und dementsprechend auch tagtäglich gebraucht haben, erscheint dann der heutige Stand, wo die deutsche Sprache in den tschechischen Schulen mitunter auch anhand von überaus peinlichen Phrasen wie etwa wann kommt der Zug aus Liberec, ja, statt Leichenberg, unterrichtet wird, mehr als ärgerlich. Unverständlicherweise schicken die tschechischen Eltern ihre Kinder in ganzen Scharen in die englischstehenden Gärten, die es bereits in allen größeren tschechischen Städten gibt. Kennt die Tschechei seit neuestem etwa in Großbritannien oder in den USA an? So muss man sich fragen, nachdem vor ein paar Jahren die tschechische Regierung ernsthafte Überlegungen anstellte, ob es für den tschechischen Nachwuchs förderlich wäre, ab der dritten Klasse das Englisch als Pflichtfach einzuführen, während das Deutsche nun als Wahlfach zum Angebot stellen solle. Man kann natürlich nicht über die Tatsache hinwegsehen, dass das Englische als Schwergewicht der globalen Kommunikation in seiner Bedeutung definitiv den ersten Platz eingenommen hat, weil auch hier der angloamerikanische Drang nach überall offenbar seine Spuren hinterlassen hat. Allein die tschechische Wirtschaft wird mehr als zu einem Drittel von Außenhandlern mit Deutschland geprägt. Der Export nach Deutschland ist für tausende von tschechischen Firmen lebensnotwendig. Wer in der Tschechei die Qualität vor dem Billigpreis bevorzugt, kauft deutsche Produkte. Interessant, wie reibungslos die deutsch-tschechischen Beziehungen in dem Bereich, in dem Bereich funktionieren, wo es darum geht, gute Geschäfte abzuwickeln. Die unmittelbare enge Verkoppelung des ehemaligen gemeinsamen Wirtschaftsraumes ist also trotz allen ehemaligen Versuchen, diese voneinander abzutrennen, aus rein geografischen Gründen nach wie vor vorhanden. Daher glaube ich nicht, dass es den natürlichen Gegebenheiten entspricht, wenn sich der mährische Kaufmann aus Brühl mit seinem Geschäftspartner aus Linz, Nürnberg, Leipzig oder Hamburg auf Englisch unterhalten sollte. Unzählige deutsche Begriffe sind im Laufe der Jahrhunderte in die tschechische Sprache eingeflossen. Nehmen wir als Beispiel nur das Hulčine Lenchen, das nördlich von Troppau liegt und aus dem meine deutsche Familie kommt. In dem seltsamen Dialekt des Hulčine Lenchens, der von den außerhalb dieser Region lebenden Tschechen kaum verstanden wird, sind teilweise rein deutsche Worte bis zu fast 40% vertreten. Warum soll dieses schöne Erbe einer gedeihlichen Kulturbereicherung durch irgendwelche für diesen Raum wirklich Fremdsprachen ersetzt werden und obendrein noch ganz unmerklich unter der Bevormundung des Staates? Eine Reanimierung der deutschen Sprache, zumindest in den Grenzregionen, wäre also durchaus angebracht. Und wir, denen ein friedliches, gedeihliches Nebeneinander von Deutschen und Tschechen am Herzen liegt, müssen alles in unseren Möglichkeiten Stände tun, damit die Beherrschung der Nachbarsprache als einer der wichtigsten Träger der folgenden gemeinsamen Kultur zum alltäglichen Standard wird. Dies wird mit Sicherheit auch zur Milderung der Spannungen in den deutsch-tschechischen Beziehungen führen. Ich höre schon manche besorgte sudetendeutsche Stimmen, die einwenden mögen, wäre das nicht gleichzeitig ein Verzicht auf unsere Forderungen, deren Durchsetzung wir jahrzehntelang angestrebt haben. Ja, diejenigen, die solche Fragen auf den Lippen haben, möchte ich ganz gerne beruhigen. Gerade die Bewältigung des tief im tschechischen Unterbewusstsein versteckten Minderwertigkeitskomplexes und des daraus resultierenden irrationalen Chauvinismus bereitet den Geistigen den günstigsten Boden dafür, auf dem sich beide Gesprächspartner auf der gleichen Augenhöhe zusammensetzen können, um die offenen Fragen der tragischen Vergangenheit unvoreingenommen zu diskutieren. Nicht als prädestinierte Gegner, nein, sondern als Menschen, die sich der gemeinsamen kulturellen Wurzeln bewusst sind und gemeinsam dem allerorts wütenden Zeitgeist widerstreben wollen, dem Zeitgeist der Gleichmacherei, zu dessen Zielsetzungen es gehört, alle nationalen und kulturellen Unterschiede zu eliminieren. Die gewollte Verwischung ethnischer Identitäten wird einen willfährigen, kulturell entwurzelten, namenslosen Menschentypus erzeugen, der sich im Hamsterrad von Produktion und Konsum wahn dreht, um nur noch den fehlenden Kapitalzinsen hinterherzuhecheln und als gefügiger Konsument für die sogenannten reichen Arbeitslosen sein trauriges Dasein zu fristen. So ein Szenario darf nicht zur Zukunft der abendländischen Völkerfamilie werden. Sofern also auch der Tscheche versteht, dass der Sudetendeutsche in Wirklichkeit sein artverwandter Stammesgenosse ist, mit dem er deutlich mehrere Gemeinsamkeiten teilt als mit anderen Völkern, wird er mit Sicherheit erst recht in der Lage sein, nach Möglichkeiten zu suchen, wie man die alte offene Rechnung auf freundliche und faire Weise begleiten kann. Und genau über diese Brücke der Gemeinsamkeit, der unumstrittenen Artverwandtschaft, der Bloßstellung der manipulativen Geschichtsverzerrungen bezüglich der Zeit des Nationalsozialismus und der Aufklärung über die heimtückischen Absichten des globalistischen Ungeistes kann man das Ziel eines aufrichtigen Ausgleiches und eines fruchtbaren Zueinanderfindes erreichen. Ich danke Ihnen.